Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der So geht Show. Heute sprechen wir über Erziehung. Nein, wir sprechen über Pädagogik. Ja, ein Stück weit auch. Wir sprechen über digitale Erlebnispädagogik. Bei mir ein Mann, der sich mit der Schulung, mit der Erziehung, mit dem Wachstum von Kindern, aber auch von Erwachsenen auseinandersetzt, der uns darüber ein bisschen was berichten wird und mir Rede und Antwort zu ein paar Dingen steht, die mich echt interessieren. Und wenn du da was hast, dann bleib doch dran. So geht digitale Erlebnispädagogik. Bis gleich.
Bereit für die So geht Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's!
Hi, schön, dass du da bist, dass du mit uns dabei bist, wenn ich Jonas Grünewald begrüße, der hier mit da ist. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Und meine Einleitungsfrage ist, Pädagogik, das ist nur was für Kinder. Und Erlebnis ist das mit dem Kletterwald, oder?
Ja, denken viele. Ist auch im Unternehmenskontext tatsächlich schwierig, deswegen nenne ich es da auch nicht so. Aber letztendlich, wenn wir auf die Erlebnispädagogik gehen, hat die für mich zwei Bereiche. Der eine ist natürlich das Thema Naturerfahrung, dass wir in den Wald gehen, Feuer machen, Wasser filtern, irgendwelche Unterstände bauen. Da ist aber gleichzeitig auch die Erfahrung mit einer Höhe drin. Also sei es in Vertrauensübungen, wo man sich in die Arme von anderen fallen lässt, oder aber auch beim gemeinsamen Klettern, auch zum Beispiel im Kletterwald. Der andere große Bereich der Erlebnispädagogik ist aber, dass Gruppen vor Herausforderungen gestellt werden, die sie irgendwie gemeinsam lösen. Und dabei entstehen dann vielleicht Reibungspunkte oder Konflikte, durch die man moderiert, man beobachtet sie, wie sie in der Lösungsfindung vorgehen, welche Strategien sie anwenden, ob sie aus ihren Fehlern lernen und so weiter. Und begleitet diesen Prozess und reflektiert danach mit einer Gruppe, wie diese verschiedenen Herausforderungen gelaufen sind. Wie haben sie sich verhalten? Wie haben sie sich gefühlt in manchen Situationen? Welche Strategien haben sie angewendet? Und was können sie daraus für ihren Arbeitsalltag oder ihren Schulalltag mitnehmen, um das Arbeitsklima, das Lernklima besser zu machen oder besser zusammenzuarbeiten, weniger Frustration zu erleben? Und in dem Feld können wir das dann mit Kindern und mit Erwachsenen gleichermaßen machen.
Nimm mich mal bitte kurz mit. Ich glaube, dass da draußen, Schrägstrich bei mir, eine falsche oder eine ungenaue Vorstellung von dem herrscht, was eigentlich genau Pädagogik sein soll. Weil Erziehung ist, glaube ich, nicht das Synonym, was da richtig passt, oder?
Ja, also vor allem in der Erlebnispädagogik, wie der Name das schon sagt, geht es darum, Erlebnisse, Erinnerungen zu schaffen. Und es gibt verschiedene Bereiche der Erlebnispädagogik. Es gibt da einen Zweig davon, wo es eher in die gedankliche Richtung geht, dass die Natur für sich selbst spricht und einfach nur das Erlebnis in der Natur alleine schon was bewirkt. Ich kombiniere das Ganze dann aber oft noch gerne, wie gesagt, mit diesen Herausforderungen, mit der Arbeit mit der Gruppe, der gemeinsamen Reflexion. Genau, und so lernen die Menschen dann auch manchmal ein Stück weit über sich selbst etwas, wenn sie vor einer Herausforderung stehen, die sehr, sehr ungewöhnlich ist, wo sie dann merken, oh, meine Frustrationstoleranz ist vielleicht doch nicht so groß, wie ich das eigentlich gedacht hatte. Und so können diese Erlebnisse dann letztendlich zum Nachdenken, zur Reflexion anregen, sodass man daraus dann vielleicht was fürs eigene Leben mitnimmt.
Das bedeutet, korrigiere mich, wenn ich falsch verstehe, Erlebnispädagogik ist in diesem Zusammenhang nicht nur das Erlebnis, hey, wir haben lustig viel Spaß, sondern auch vielleicht Frustration, Enttäuschung, all das, was mit Erwartungen zu tun hat. Das heißt, auch die negativen Dinge sind Erlebnis und dementsprechend wichtig auch für den Erfolg, den du dann in den Teams, bei den Schulen und in den Schulen hast?
Ja, also kann auf jeden Fall mit reinspielen, auch je nachdem, wie das Programm natürlich ausgerichtet ist. Sei es auch nochmal ein anderes Beispiel, wenn ich Klassenfahrten mit Schulen mache, dann machen wir manchmal eine Nachtwanderung dazu. Mhm. Und da ist dann weniger dieses negative Erlebnis, sondern eher dann einfach dieses Erfahren, was passiert im Wald, welche Geräusche höre ich, wenn ich nachts durch den Wald laufe. Wir machen dann meistens noch einen Sololauf, dass jede Person wirklich einmal komplett alleine für 100 oder 200 Meter über einen Waldweg läuft und das einfach erfährt, wie das Ganze auf sie wirkt. Da gibt's dann manche, die sich nicht trauen, die dann auch zu zweit laufen wollen in der Arbeit mit Kindern. Gibt aber auch einige, die sich's eigentlich nicht trauen, die dann aber trotzdem dieses Vertrauen spüren, dass sie es ausprobieren wollen und dann am Ende sehr sehr glücklich sind, dass sie es ausprobiert haben, dass sie sich diese Erfahrung getraut haben. Ähnlich auch beim Abseilen zum Beispiel, wenn man eine Klassenfahrt an eine Burg macht und wir dann die Kinder von der Burgmauer nach unten auf dem Parkplatz abseilen, erlebt man das auch, dass viele dann einfach sich das auch manchmal nicht vorstellen können, dass sie in der Lage sind, sich das zu trauen, es dann aber doch ausprobieren und dadurch eben dieses Aha-Erlebnis haben und auch in gewisser Weise in die Selbstwirksamkeit dann eine Erfahrung dazu haben. Genau, und andererseits kann es aber dann auch sein, wie wir schon gesagt haben, mit verschiedenen negativen Erlebnissen, dass man dann eben merkt, ich habe vielleicht nicht die Frustrationstoleranz oder meine Konzentrationsspanne ist nicht so lang. Und da geht es auch darum, das Ganze wahrzunehmen, dann in der Reflexion auch mit den Teilnehmenden gemeinsam zu betrachten, woran liegt das, kannst du das ändern, mit welchen Mitteln kannst du das ändern, um dann daraus auch wieder für den Alltag zu lernen.
Okay. Zur Wirksamkeit möchte ich gleich nochmal kommen, nämlich in so einem konkreten Setup, aber vorab. Du hast mir anvertraut vorher, dass du Sport studiert hast, Sporthochschule Köln, dass du da warst und dass du anderen Leuten Sportarten, also beigebracht hast. Und wie kommst du nun dazu, dass du sagst, okay, knapp 10 Jahre später, also 9 Jahre, um genau zu sein, mache ich Erlebnispädagogik und dann auch noch die Spezialisierung auf digital. Wieso bringst du Leuten nicht Badminton oder Fußball oder sowas bei?
Ja, ja. Langer Weg. Fußball habe ich auch einige Jahre lang gemacht. Letztendlich habe ich Schwerpunkt Freizeitsport, Sporttourismus an der Sporthochschule studiert und da vereinfacht gesagt gelernt, jeder beliebigen Gruppe von Menschen jede beliebige Sportart beizubringen, indem wir es runterbrechen in einzelne beherrschbare Pakete, die man mit Menschen üben kann, lässt sie dann diese Teilübungen machen, beobachtet das, analysiert, wie verhalten sie sich, welche Bewegungen machen sie da, was ist zielführend, was ist weniger zielführend, iteriert mit ihnen diese Teilbewegung, bis sie sie können und gehen dann auf die nächste Bewegung, bis wir dann irgendwann die Gesamtbewegung zum Beispiel in Salto zusammensetzen können und dann an dieser Gesamtbewegung arbeiten. Und so habe ich letztendlich im Werkzeug mitgenommen, um ja viele verschiedene Sportarten beizubringen, aber auch sehr viele andere Themen. Und dann hatten wir natürlich auch einen Erlebnispädagogik-Kurs an der Sporthochschule, wo wir über ein Semester lang gelernt haben, was die Erlebnispädagogik ist, wie sie wirkt. Das Ganze hatte dann noch eine Abschlussfahrt, wo wir eine Woche in der Nordsee auf einem Schiff waren, verschiedene Übungen miteinander gemacht haben, aber auch da wieder einfach die Natur auf uns haben wirken lassen. Genau, so bin ich dazu gekommen, bin dann in Köln bei einem Unternehmen hängen geblieben, die Erlebnispädagogik mit Schulklassen, aber auch mit Unternehmen machen. Habe da 2015 angefangen zu arbeiten. Genau, bin seitdem immer wieder drin geblieben und dann über einen Umweg im Fußball in einem Startup gelandet, wo wir eine Datenanalyse im Fußball aufgebaut haben. Daraus bin ich dann ins IT-Projektmanagement gekommen, habe das 2,5 Jahre gemacht, dass ich für Behörden und Mittelstand danach Software konzipiert und betreut habe in der Entwicklung. Genau, und daraus dann letztendlich die Startup-Gründung, dass ich meine Erfahrungen aus der pädagogischen Praxis dann auch in eine Software übersetzen kann, die Betreuungspersonen bei der Durchführung von solchen Programmen unterstützen kann.
Da sind wir schon mitten in der digitalen Abteilung und der Erlebnispädagogik. Bevor wir jetzt aber in so ein Setup gehen, habe ich noch eine Frage. Du sagst, oder du hast mir berichtet, du bist so 50% Kinderschulen, also weitestgehend so in dem Bereich und die anderen 50% bist du bei Unternehmen unterwegs. Warum entscheidest du dich ja offensichtlich sehr bewusst, ob jetzt paritätisch oder nicht, aber dass du sagst, okay, ich möchte gerne mit beiden, ich habe kein besseres Wort, als Gruppen arbeiten. Warum sagst du nicht, ich konzentriere mich jetzt auf Mittelstand, Technologieunternehmen im DAX-Bereich oder irgendwie sowas, sondern nein, du sagst bewusst, ich möchte dieses breite Spektrum. Warum?
Letztendlich komme ich hauptsächlich aus dem Schulumfeld. Da war mein Schwerpunkt, wo ich schon immer gearbeitet habe, auf den Klassenfahrten und finde, dass gerade in dem Alter dann vor allem 5., 6. Klasse machen vielen Schulen dann auch Klassenfahrten, wo es eben genau um die Erlebnispädagogik geht. Und in dem Alter finde ich das sehr wichtig, diesen Kindern diese Erlebnisse mitzugeben. Leider hat sich aber gezeigt, dass ich das nicht ganz finanzieren kann aus der reinen Arbeit mit Schulen, weil dieses System das einfach aktuell noch nicht so zulässt, dass Dienstleister von außen die Schulen gut unterstützen können. Auf
Entschuldige, lass mich reinhangen, weil die Lehrer das alleine können oder weil das zu teuer ist und weil wir sowieso schon keine Kopiergeld haben oder, also ist Kostenthema. Oder ist es tatsächlich auch ein Bürokratie- und Verständnisthema?
Großes Spiel, also Zusammenspiel aus allen Faktoren, würde ich sagen. Also vor allem, was ich festgestellt habe, ist, dass Lehrkräfte gerade durch den Lehrkräftemangel sehr wenig Ressourcen haben, um noch Dinge über das hinaus zu machen, was sie sowieso schon machen müssen. Ja. Und da fällt es dann zum Beispiel auch rein, sich intensiv mit verschiedenen Unterstützungsmethoden auseinanderzusetzen, beziehungsweise dann auch Förderanträge zu suchen, wo man Geld herkriegen kann für solche Programme, beziehungsweise dann auch das Ganze zu beantragen. Und daran ist es dann oft gescheitert, teilweise auch an einem späteren Punkt, wo die Schule dann noch ein Mitprojekt machen wollte und ein Projekt zur politischen Bildung und ein Projekt, um Mädchen zu fördern. Und das sind aber immer wieder dieselben Lehrkräfte, die diese externen Projekte organisieren müssen, und die kommen dann einfach oft an den Rand ihrer Kapazitäten, dass sie es gar nicht mehr stemmen können, noch weitere Menschen mit reinzuholen.
Okay, verstehe ich. Danke dir. Ich hatte dich unterbrochen bei, wenn ich es richtig verstanden habe, Querfinanzierung zu Unternehmen, und da warst du gerade hin unterwegs.
Genau, also letztendlich ist das in der Erlebnispädagogik üblich. Das war auch bei den beiden, nennen wir es mal, Ausbildungsbetrieben so, in denen ich in der Erlebnispädagogik gearbeitet habe, dass man eigentlich mit Schulen maximal kostendeckend in dem Bereich arbeiten kann und dann Events mit Unternehmen braucht, um das Ganze noch quer zu finanzieren. Mittlerweile bin ich auch dazu gekommen, beziehungsweise gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Ich hatte jetzt das NRW-Gründerstipendium, das hat mir sehr geholfen. Da bekommt man quasi einen Zuschuss für die Lebenshaltungskosten, und so konnte ich erstmal ein Jahr mein Startup gründen und sehen, wie es sich entwickelt, frei mit Schulen arbeiten, und jetzt ist das ausgelaufen, so dass ich dann auch die Unternehmen als Zielgruppe mit dazu nehmen muss, um dann auch mich zu finanzieren, dass ich das Ganze weitermachen kann. Und da bin ich jetzt auch in den letzten Monaten immer weiter in die Richtung gekommen, dass ich es wahrscheinlich zweigleisig aufbaue, dass ich eine gewinnorientierte Organisation habe, die mit Unternehmen arbeitet, und dann gleichzeitig auch eine gemeinnützige Organisation, die dann wiederum mit verschiedenen Stiftungen zusammenarbeiten kann und so einfach niedrigere Einstiegsbarrieren hat, um eben die Arbeit mit den Schulen trotzdem weiter fortsetzen zu können.
Okay, dann lass uns doch bitte zunächst mal reinspringen in das Thema Schule, Bildung, also Kinder. Ist Kinder überhaupt richtig oder ist Jugendliche? Also wie ist so die Range vom Alter her?
Die jüngste Gruppe, mit der ich gearbeitet habe, war dritte Klasse bis jetzt.
Wie alt sind die? Ist ewig her, dass meine Kinder.
Müsste so Richtung 9 oder 10 Jahre alt sein ungefähr.
Okay.
Da fängt so langsam an, dass die Kinder auch diese Fähigkeit bekommen, ihr eigenes Verhalten zu reflektieren, was sie da tun, warum sie es tun. Schwerpunkt liegt, wie gesagt, Richtung 5., 6. Klasse, wo dann viele Schulen, gerade durch den Wechsel von Grundschule zur weiterführenden Schule, werden die Gruppen neu zusammengewürfelt, und dann wollen viele Schulen auf eine Klassenfahrt fahren, damit sich die Kinder kennenlernen können, und ja, sich verschiedene Arbeitsweisen, Prozesse auch in der Gruppe etablieren, wie jetzt so das Lernklima sein sollte, wie sie miteinander umgehen, und das unterstützt dann die Erlebnispädagogik in dem Punkt. Genau. Geht dann weiter über Berufsorientierung, beispielsweise in der 8. Klasse machen das eigentlich alle Schulen, wo es dann auch die Möglichkeit gibt, dass Jugendliche in dem Fall dann vor erlebnispädagogische Herausforderungen gestellt werden und geschulte Menschen sie dabei beobachten, sich Notizen machen, welche Rolle sie in der Gruppe einnehmen, wie sie mit den anderen sprechen, welche Strategien sie verwenden, um Lösungen zu finden, um daraus den Jugendlichen eine Empfehlung zu geben, welche Stärken, welche Schwächen sie vielleicht haben und welches Berufsfeld dann für sie geeignet wäre. Nächsten Schritt geht es dann weiter mit der Arbeit mit beispielsweise Azubis. Auch da wieder, man kommt neu zusammen in einen Ausbildungsjahrgang von einem größeren Unternehmen beispielsweise, muss ich erstmal kennenlernen, muss die Ausbilderinnen kennenlernen. Und auch da formen sich Normen, wie man miteinander umgeht. So dass man es da einsetzen kann und dann später auch im Unternehmenskontext in verschiedenen Bereichen Zusammenarbeit, Bindung und so weiter.
Verstanden. Wir arbeiten uns vor zum Thema digitale Erlebnispädagogik vorab, aber du wirst angefordert, du wirst gebucht von Schulen, aber auch von Unternehmen. Aber lass uns mal kurz 5., 6. Klasse nehmen. Das ist ja ein übliches Szenario, wenn ich es richtig verstehe. Wie stelle ich mir das vor? Du kommst ja nicht dahin und überlegst ja dann vor Ort, während die Leute random in der Gegend rumstehen, was könnte ich denn jetzt hier mal machen, sondern du kommst ja mit einem gewissen Setup. Kannst du uns mal so eines deiner Setups der klassischen Erlebnispädagogik, und ich kann schon mal den Spoiler bringen, Leute, das ist das, was Jonas macht. Er übersetzt es in ein digitales System. Er wird uns da gleich noch was zu sagen. Aber vorab nochmal, nimm uns mal mit. Du bist dann in der 5. Klasse, dann stehen wir jetzt alle auf dem Schulhof rum und dann sagst du, okay, wir klatschen jetzt in die Hände und springen oder was anderes.
Ja, nicht ganz. Also ich hab mittlerweile einen Pool an verschiedenen Aufgaben, die ich immer wieder mit Gruppen machen kann, wo es dann primär darauf ankommt, wie viel Zeit habe ich mit der Gruppe. Ich kann mit dem Material, was ich zu Hause habe, bis zu 3 Tage Klassenfahrt füllen und komplett verschiedene Aufgaben machen. Mit meinem Startup arbeite ich dann meistens allerdings nur 90 Minuten mit jeder Klasse, fahre dann an eine Schule, arbeite die erste, zweite Stunde mit der 5a beispielsweise, dritte, vierte Stunde mit der 5b, fünfte, sechste mit der 5c. Und da läuft es dann in der Regel so, dass ich ein kleines Warm-up, einen kleinen Icebreaker, einfach ein kleines Spiel mit denen mache. Und danach gehen wir in 2 größere Spiele, die dann etwas länger dauern.
Das Warm-up könnte was sein? Ich bin sehr neugierig bei sowas.
Kein Problem. Am liebsten spiele ich Space Counting, das ist ein sehr einfaches Spiel. Man stellt sich gegenüber, 2 Menschen schauen sich an, heben einen Finger in die Luft und malen Zahlen. Eine 1, eine 2, eine 3 und so weiter. Und das machen sie gegeneinander von 1 bis 10. Wer am schnellsten diese Zahlen gemalt hat, hat gewonnen.
Okay, Leute, übrigens, ja, während ihr jetzt seht, klar, wenn ihr jetzt nur hört, wir haben das jetzt hier gemacht, also ich mache jetzt hier gerade Zahlen. Space Counting, okay, ich zähle in... Und wir machen das gegeneinander, weil ich dann schon gefrustet bin, dass du schneller bist als ich, oder was passiert?
Nee, das nicht unbedingt. Das ist einfach nur gegeneinander, um so eine kleine Druckbedingung reinzubringen und die Leute etwas in Stress zu bringen, um sie so ein bisschen aufzuwecken. Wenn man dann morgens 8 Uhr noch ein bisschen müde ist und dieses Spiel gemacht hat, dann gehen wir, also wir zählen einmal von 1 bis 10 so schnell wie möglich, dann in Dreierschritten 0, 3, 6, 9 und so weiter bis 30. Und dann vielleicht nochmal in 7er Schritten von 70 rückwärts. Dann bringt man die Leute schon mal in eine kognitive Aktivität. Sie bewegen sich gleichzeitig, weil man steht und mit dem Finger Zahlen in die Luft malt, hat ein bisschen Stress und dadurch entsteht dann sehr viel Lachen, Gekicher innerhalb von der Gruppe, wenn man dann sich irgendwie vermalt. Und da geht es noch gar nicht darum, zu gewinnen oder zu verlieren, sondern einfach die Gruppe so ein bisschen zu aktivieren. Und danach gehen wir in die eigentliche Arbeit.
Okay, dank dir. Ich habe ein Bild, ihr Leute auch. Ich möchte außerdem auch noch das Zitat festhalten, da geht es noch nicht ums Gewinnen, weil ich da eine Frage am Ende zu habe. Okay, ich bin jetzt wach, das habe ich verstanden und jetzt kommt in das nächste Setup. Wie geht's weiter auf dem Schulhof?
Gerade in dem digitalen Teil soll ich einfach mal meinen Bildschirm teilen und das Bild zeigen.
Gerne, mach
mal. Die zugucken zumindest zeigen. Da haben wir es. Genau, in dem analogen Teil habe ich dann beispielsweise eine Gartenplane dabei.
Gib mir eine Sekunde für Leute, die ihr zuhört. Ihr könnt euch ja schon mal euer eigenes Bild machen. Wir sprechen hier eine Gartenplane. Das ist so eine Art Irrgarten, kann man das sagen, Labyrinth gesehen. Und da gibt es Punkte, über die man gehen kann, um den Weg nach und nach zu finden. Bitte, Jonas, skizziere, wenn du es beschreibst, auch nochmal kurz für die Leute, die hören, was hier gerade passiert. Okay, cool.
Das kann man sich auch oft, gibt es zum Beispiel auf einem Schulhof oder in der Jugendherberge so ein großes Schachbrett, wo man dann mit hüfthohen Figuren Schach spielen kann. Sowas kann man zum
Beispiel. Ja, so könnt ihr euch das übrigens auch vorstellen, wenn ihr es seht. Cool, wenn ihr es hört. Sehr gut, ja, gute Analogie.
Das kann man auch dafür nehmen und dann ist die Aufgabe, den Weg von einer Seite auf die andere Seite zu finden. Manche haben vielleicht noch von Tabaluga TV das Spiel mit Arktos in Erinnerung. Da geht es auch darum, einen Weg zu finden, indem man auf Felder tritt. Wenn das Feld richtig ist, leuchtet es in dem Fall auf. Das habe ich natürlich auf meiner Gartenplane oder auf dem Schachbrett auf dem Schulhof nicht. Aber Menschen treten auf die Felder und wenn dieses Feld richtig ist, hat eine Betreuungsperson einen Plan vor sich, um zu sehen, welche Felder sind richtig, welche sind falsch. Wenn ich richtig liege, darf ich auf das nächste Feld treten und weiterraten. Wenn ich einen Fehler mache, muss ich wieder den Weg, den ich gekommen bin, zurück zum Startfeld und dann ist die nächste Person dran, um den bekannten Weg, den man schon aufgedeckt hat, zu reproduzieren und dann auf dem letzten bekannten Feld wieder weiter ins Unbekannte zu raten. Und dabei schauen wir uns dann an, wie geht die Gruppe damit um, wer Wer ist in der Lage, sich den Weg zu merken? Wer hat dieses räumliche Vorstellungsvermögen, dass man sich das irgendwie bildlich vorstellt? Welche Teilnehmende gehen in die Coaching-Rolle, dass sie den Teilnehmenden auf dem Feld helfen, sich an den Weg zu erinnern oder das nächste richtige Feld zu finden oder?
Entschuldigung, lass mich reinspringen. Das heißt, das Setup vorher ist auch, wir sind bei, wie geht's weiter, Coaching-Rolle. Du sagst vorher nicht, mach das, tut Folgendes, sondern du erklärst quasi, was ist die Aufgabe und dann ziehst du dich zurück und guckst, genau, was passiert. Habe ich richtig verstanden?
Okay. Und das auch sogar in der Weise, dass ich manche implizite Regeln drin habe, die ich nicht erkläre, wo die Gruppe dann sich selbst dadurch, wie das Spiel gestellt ist oder auch teilweise, dass sie Fehler machen und dann dadurch merken, okay, da scheint eine Regel im Hintergrund zu stecken, warum dieses Feld nicht richtig sein kann beispielsweise. Und so erschließt sich dann die Gruppe teilweise auch im Verlauf des Spiels noch weitere Regeln, die ich am Anfang gar nicht erklärt habe, weil es natürlich dann auch im normalen Alltag so ist, dass man nicht alles weiß und in unbekannten Situationen steht, irgendwas ausprobieren muss und dann vielleicht herausfindet, welche gesellschaftlichen Normen haben wir oder wie funktioniert irgendwas. Und so können wir dann auch den Übertrag in den Alltag dann später schaffen.
Okay. Ich beschreibe kurz das Bild für die Leute. Das heißt, wir haben jetzt hier Leute, die, und jetzt sind wir bei dem klassischen Art von Erlebnispädagogik. Das heißt, wir sind am Schulhof und wir kommen jetzt gleich zum digitalen Pendant. Ich sehe eine Situation, da sind viele Kinder, da sind halt einige Leute, die das, die zurückgezogen jetzt in der Rolle des Erziehers oder des Pädagogen gucken, was passiert hier, um es hinterher reflektieren zu können. Aber das Ding ist, wir haben eine große Matte mit einer Gruppe von Kindern, die da was machen und alle anderen stehen mehr oder weniger unbeteiligt drumherum und machen halt nichts, weil sie gerade warten, bis sie dann dran sind. Verstehe ich es richtig und habe ich es richtig
beschrieben? Genau, so kann es laufen. Also gerade wenn wir im Schulkontext unterwegs sind, haben wir dann oft nur eine Betreuungsperson für 30 Kinder. Das heißt, ich mache zwei Gruppen aus denen, 15 auf der einen Seite, 15 auf der anderen Seite und pro Gruppe ist dann jeweils eine Person dran und die anderen stehen erstmal außen rum und schauen zu. Und je nachdem, wie diese Gruppe arbeitet, gibt es dann meistens 3 oder 4 pro Gruppe, die sehr aktiv mit dabei sind, die versuchen, sich den Weg von den anderen auch mitzumerken, die ihnen helfen, die dann auch mit coachen, welche Felder haben wir schon ausprobiert, welche noch nicht. Und andere bereiten sich so ein bisschen drauf vor, dass sie gleich dran sind und dann entstehen aber trotzdem durch die Betreuungssituation, dass man einfach als Betreuungsperson auf die Einhaltung der Regeln achten muss und deswegen nicht ganz so viele Teilnehmende gleichzeitig betreuen kann, entstehen dann hin und wieder Wartezeiten und je nachdem, wie die Konzentrationsspanne, Aufmerksamkeitsspanne der Gruppe ist, halten das mehr oder weniger Teilnehmende durch, um das Spiel zu Ende zu bringen.
Verstanden. So, und jetzt kleine Perspektive auf die 70er und 80er, ich kann nicht anders. Jetzt kannst du Basic und hast dir gedacht, okay, das müsste doch auch irgendwie, was hast du dir gedacht, effektiver, effizienter, alles zusammen mit mehr Leuten, mit mehr Teilnehmenden oder was war jetzt die Idee zu sagen, okay, das müsste doch auch in den digitalen Raum reproduzierbar sein?
Der Hauptgedanke war es, die Einstiegsbarrieren in die Erlebnispädagogik zu senken, damit Lehrkräfte oder die Schulsozialarbeit das einfacher mit Gruppen machen kann. Problem ist, dass eigentlich die Klassenfahrt oft nur der einzige Moment ist, in dem die Kinder zurzeit Kontakt zur Erlebnispädagogik haben, wenn sie nicht das Glück haben, dass es noch eine aktive Schulsozialarbeit mit mehreren Stellen an der Schule gibt, die das noch weiter mit der Gruppe machen können. Und so sind dann oft die nur noch 1,5 Tage Klassenfahrt zu wenig, um wirklich dauerhaft in der Konstellation, in der Gruppendynamik, in der Klasse was zu bewirken, sodass der Ansatz war, eine Software zu schaffen, die Betreuungsperson dabei unterstützt, die Klasse vorzubereiten auf die Klassenfahrt, dass man dann vor Ort intensiver arbeiten kann, weil die Kinder schon wissen, wie funktioniert Erlebnispädagogik, wie reflektiere ich mich selber, wie arbeiten wir zusammen. Und dann aber auch den Schulen die Möglichkeit zu geben, die Klassenfahrt noch nachzubereiten, Wiederholungen zu schaffen und so das, was man gemeinsam erarbeitet hat, letztendlich zu festigen und dann in den Alltag zu bringen.
Okay, bevor du uns jetzt vermutlich in das nächste Bild mitnimmst, nämlich wie sieht denn das digital aus, interessiert mich jetzt und ich möchte es gerne auch für die Hörer beschreiben. Vorher noch eine etwas provokante Frage vielleicht. Spielt es eine Rolle, ob ich jetzt, du sagtest eben Drittklässler 9, 10, da sind die mit 5, 11, 12, 13 so, 5., 6. Klasse, vermute ich. Kannst du anhand von Jugendlichen in dem Alter spielt es eine Rolle, ob du das mit Jugendlichen machst oder mit Führungskräften von, ich denke jetzt irgendein Unternehmen von der Telekom. Ist die Dynamik die gleiche? Kann man das gleiche erkennen?
In der Regel ja, tatsächlich. Das ist das Schöne an den erlebnispädagogischen Aufgaben. Die sind sehr metaphorisch, so dass man eigentlich nicht im normalen Alltag auf solche Aufgaben stößt. Das heißt, egal wie alt man ist, egal welche Vorerfahrungen man hat, solange man genau diese Aufgabe noch nicht bearbeitet hat in irgendeiner Weise, hat man eigentlich keine Vorerfahrungen darin und geht erstmal so aufs instinktive Verhalten zurück, nenne ich es mal. Und dann haben wir das beispielsweise, wenn wir auf einem unbekannten Feld stehen und vor der Person sind 4 verschiedene Felder, auf die man treten kann. Gibt es den Persönlichkeitstyp, der vielleicht vorher erstmal überlegt, was man tut, welches Feld habe ich vielleicht schon ausprobiert, kann ich irgendein Feld ausschließen aufgrund von Regeln, die ich kenne, und dann vielleicht erst auf ein Feld tritt. Und es gibt den Persönlichkeitstyp, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich probiere einfach mal irgendwas aus und dann gucken wir, was passiert. Und das gibt es sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Und so kann man eigentlich die gleichen Verhaltensmuster bei Kindern, bei Erwachsenen, sogar bei Senioren dann erkennen. Mit ein paar Seniorengruppen habe ich auch schon gearbeitet. Und dann ist letztendlich nur die Reflexion, welche Alltagsbeispiele ich verwende, wie tief ich in die ganze Sache reingehe, angepasst auf die jeweilige Gruppe.
Okay, danke dir. Dann nimm uns mal mit in die Übersetzung in die digitale Welt. Wie sieht denn das aus? Was tust du da und auf was musst du achten? Gibt es da Einschränkungen, was nicht funktioniert? Oder würdest du sagen, im Großen und Ganzen, außer dass man sich nicht im Wald bewegt, also tatsächlich draußen in der Natur ist, gibt es eigentlich nur Vorteile?
Genau, also wir haben letztendlich wieder unser Schachbrett auf dem Schulhof oder eine Gartenplane, auf der verschiedene Felder eingezeichnet sind. Und in der digitalen Variante schauen wir uns das Ganze aus der Vogelperspektive an, dass wir von oben auf dieses Spielbrett schauen. Und das ist jetzt bei mir in dem Fall beispielsweise 9x5 Felder groß. Und
ja, lieber Zuhörer, was du dir jetzt vorstellen kannst, oder liebe Zuhörerin, liebe Zuhörenden, whatever, was ihr jetzt seht, ist tatsächlich sowas, also bleibt einfach bei eurer Idee mit dem Schachbrett, das heißt, du siehst einfach aus der Vogelperspektive dieses Spielfeld, in dem Fall ist 9x5, aber die Aufgabe, und jetzt gebe ich wieder zu dir rüber, Jonas, ist exakt die gleiche. Du hast ein Startfeld und ab da musst du erlaubte Felder finden, genau, glaube ich, ne? So kann man sagen.
Wir haben eine Spielfigur, das ist in meinem Fall tatsächlich auch ein König, wie der König beim Schach. Der
natürlich,
kann sich genauso bewegen wie der König beim Schach, also pro Schritt jeweils ein Feld in jede Richtung. Und damit klickt man auf ein benachbartes Feld in der digitalen Variante und dann setzt sich die Spielfigur dahin, wenn dieses Feld richtig ist. Wenn es falsch ist, wird die Spielfigur rot umrandet. Ich kann vielleicht noch einen Hinweis einblenden und dann arbeite ich meinen Weg wieder zurück. Quasi genauso wie...
Okay, Entschuldige, dumme Frage, aber vermutlich die Maus bzw. den Klicker hat derjenige, der gerade dran ist oder diejenige, genau, ne? Okay, und alle anderen stehen drumrum und rufen mehr oder weniger sinnvollen Sachen oder halt auch nicht?
Das machen wir in der Regel so, dass wir digital dann in Kleingruppen zusammenarbeiten können, zu dritt, zu viert, zu fünft. Jede Person hat ein eigenes Endgerät. Nur eine Person aus dieser Kleingruppe ist dann jeweils an der Reihe. Die anderen haben einen kleinen Wartebildschirm. Sie sitzen aber um den gleichen Tisch rum. Die Tablets liegen flach auf dem Tisch, sodass jeder in die Tablets von den anderen Teilnehmenden reinschauen kann. Und dadurch können sie sich genauso unterstützen, wie sie es auch in der analogen Variante tun würden, wenn eine Person auf einem Feld irgendwo in diesem Schachfeld steht. So sehen die Teilnehmenden dann auch digital, auf welchem Feld gerade die Spielfigur steht und können dann so genauso unterstützen.
Okay, okay. Die Tablets, kleine organisatorische Frage, bringst du im Regelfall mit oder die sind vor Ort oder du fragst es vorher oder alles zusammen?
Genau, ich habe aktuell noch keine eigenen Geräte. Ich nutze immer die Geräte, die an der Schule vorhanden sind. Ich habe eine Webanwendung, das heißt, man muss vorher nichts runterladen, man kann das auf einem PC oder einem Tablet verwenden. Und durch Auswirkungen von Corona, den Digitalpakt, sind viele Schulen in der Lage gewesen, in der Corona-Zeit Tablets anzuschaffen, sodass zumindest ein Klassensatz vorhanden ist, teilweise auch für jedes einzelne Kind an der Schule ein Tablet vorhanden ist. Und dadurch ist es in der Regel kein Problem, genug Endgeräte zu finden.
Okay. Okay, verstehe. Cool. Und ich bitte dich jetzt kurz zu beschreiben, für die Leute, die es nicht sehen können, Was sind jetzt, also ich verstehe, es gibt ein höheres Involvement, es gibt eine deutlich schnellere Aktion, also schneller im Sinne von, ich bin viel, viel mehr involviert in das ganze Thema und stehe halt nicht darum und guck, wo ich jetzt halt, was, wie geht's dann weiter? Das heißt, die Runden werden häufiger gespielt oder gibt's immer eine Runde und wie sieht die Auswertung danach aus? Gibt's da Unterschiede?
Also ich spiele meistens den gleichen Weg, analog und digital. Der hat insgesamt 17 Felder. Und dafür braucht man sowohl analog als auch digital ungefähr 30 bis 40 Minuten, um diesen Weg zu lösen. Mit dem Unterschied, dass wir analog natürlich 15 Teilnehmende haben, die diesen Weg vielleicht 35 bis 40 Mal laufen müssen, zwischendurch immer wieder falsche Felder finden, dann wieder zurückgehen, dann ist die nächste Person dran. Und so haben wir dann insgesamt 30 bis 40 Spielrunden, um alle richtigen 17 Felder aufzudecken. Wenn ich jetzt mit einer Gruppe...
Entschuldige, nimmst du das auf? Also kann ich mir das hinterher als Führungskraft, wenn ich jetzt im Unternehmerkontext bin, nochmal angucken?
Analog meistens nicht, könnte man tatsächlich tun.
Klar.
Digital habe ich eine Datenanalyse dahinter, wo ich jeden einzelnen Klick in der Software aufnehme. Das heißt, wohin habe ich geklickt? Ist das richtig oder falsch? Bin ich auf dem Hinweg oder Rückweg? Wie oft habe ich diesen Fehler schon gemacht? Wie viel Zeit habe ich mir dazwischen zum Überlegen genommen oder gerade auch nicht und sehr schnell geklickt? Genau, das kann ich dann alles in der Software dokumentieren. Und genau, dann haben wir so, wie gesagt, wenn wir analog arbeiten, haben wir 30 Spielrunden, die 15 Menschen machen. Das heißt, jede Person macht 2 oder vielleicht maximal 3 Spielrunden. Wenn ich jetzt aber analog digital arbeite, was ich kann, dadurch, dass die Software für die Einhaltung der Regeln sorgt, das heißt, als Betreuungsperson muss ich das nicht machen und die Teilnehmenden können selbstständig arbeiten, haben wir dann eine Gruppe aus 3 bis 4 Teilnehmenden, wo jede Person 10 Runden spielt, bevor die gesamte Gruppe den gesamten Weg aufgedeckt hat, sodass für jede einzelne Person die Wartezeiten deutlich kürzer sind und man gleichzeitig deutlich mehr Runden spielt und dadurch dann wiederum die Reflexion am Ende deutlich greifbarer wird, weil man öfter in diesen Situationen war.
Sehr gut, danke dir. Bitte dich jetzt, magst du den Bildschirm wieder rausnehmen, damit wir, also ich glaube, für viele, die jetzt hier nicht nur zugehört, sondern zugehört haben, die sagen jetzt, ey, das ist ja irgendwie echt sinnvoll. Und wir gehen jetzt zu dem Thema Reflexion. Das ist mir noch sehr, sehr wichtig. Ihr findet natürlich alle Informationen zum Jonas, wie er an das Ding rankommt, wie ihr ihn buchen könnt, wie ihr mit ihm Kontakt aufnehmen könnt, findet ihr alles in den Kommentaren und natürlich auch in den Shownotes und so weiter und so weiter. Jetzt haben die Leute, glaube ich, gesehen und gehört, oh, okay, das ist jetzt ein Setup. Du hast wie viele Setups? Du hast mir gesagt, das ist jetzt nicht das einzige. Du hast mehrere erarbeitet.
Genau, ich habe 2 digitale aktuell, die aber unterschiedliche Varianten haben. Das heißt, man kann das nicht nur einmal spielen, sondern auch mehrmals und beim zweiten Mal dann vielleicht auf verschiedene Punkte achten, die man beim ersten Mal entdeckt hat, wo man dann nochmal speziell ins Coaching, ins Training gehen will, um auf diese Punkte zu achten. Genau, und das kann ich dann kombinieren mit sehr vielen verschiedenen analogen Aufgaben, die ich in den letzten 10 Jahren mit verschiedenen Gruppen gemacht habe, sodass meine Workshops eigentlich in der Regel immer hybrid sind, dass wir sowohl analog als auch digital arbeiten.
Okay, sehr gut. So, jetzt möchte ich in dem Teil jetzt noch darauf hinaus, ich habe wegen des Mikrofon gehauen, ich schneide es trotzdem nicht raus. In der Schul- und Bildungsumgebung ist dann das Reflektieren nachher, ist das anders als in einem Unternehmen? Warum ich das frage ist, ich könnte mir vorstellen, dass wir ein anderes Setting haben könnten. Also während du ja dann vielleicht mit den Lehrkräften sagst, okay, hier der Markus ist ein bisschen dumm und der denkt auch nicht offensichtlich nicht wirklich nach, da könnte man Folgendes tun. Könnte ich mir ja vorstellen, dass im Unternehmenskontext es 2 Settings gibt. Einmal, dass die Führungskraft von dir möchte, Herr Grünewald, könnten Sie uns bitte sagen, welches von den Teammitgliedern der größte Idiot ist, / der High Performer? Oder es könnte sein, dass du aber auch deswegen, also um was rauszufinden, um eine Struktur im Team zu bekommen. Und meine Frage ist jetzt hier, sagst du vorher, warum du da bist? Das heißt, wenn ich jetzt als Teammitglied von meiner Führungskraft jetzt zu so einem lustigen digitalen Erlebnispädagogik-Tag komme, könnte ich mir vorstellen, dass ich erstmal abgefuckt bin, weil ich denke, der will doch bei mir hier irgendwas rausfinden, was mir schaden könnte. Der möchte doch Informationen haben, die vielleicht nicht so sinnvoll sein könnten. Passiert das oder bin ich gerade vollkommen falsch unterwegs?
Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen und da noch mal eine Sache klarstellen und hoffe, ich erinnere mich dann noch an die Frage. Es geht nicht darum, rauszufinden, wer ist der High-Performer, wer ist der Low-Performer, auch ein Stück weit, sondern es geht eigentlich eher darum, dass man rausfindet, welche Strategien verwendet eine Person und ist diese Strategie angemessen für die Situation, in der ich mich gerade befinde. Also wenn wir beispielsweise das Labyrinth nochmal nehmen, ich muss einen Weg finden, der hat 17 Felder. Wenn ich am Anfang sehr schnell rate und wenig überlege, habe ich viele Felder ausprobiert und finde so relativ schnell raus, was ist richtig, was ist falsch, weil die negative Konsequenz eines Fehlers ist dann nur, ich muss vielleicht zwei Schritte wieder zurückgehen und dann ist die nächste Person dran. Wenn ich jetzt aber im weiteren Spielverlauf bei Feld 15 einen Fehler mache, ist die negative Konsequenz deutlich größer, weil ich dann 15 Felder wieder zurücklaufen muss und dann muss die nächste Person 15 Felder wieder reinlaufen, sodass es da nicht mehr ratsam ist, einfach nur irgendwas zu tun, sondern in der Situation länger drüber nachzudenken, mehr Educated Guessing zu machen. Gleichzeitig habe ich auch mehr Erfahrungen in dem Spiel und ihr habt deswegen einen größeren Kontext, den ich mit einbeziehen kann in meine Entscheidungsfindung. Und so ist es dann sinnvoller, die Strategie zu wechseln und länger drüber nachzudenken. Das heißt, bei mir geht's in den Aufgaben nicht darum, ist jemand dumm oder nicht dumm oder High Performer, Low Performer, sondern welche Strategien verwendet man? Was ist sozusagen die Default-Strategie, dass die Person, die daran arbeitet, dann auch in einer neuen, unbekannten Situation sich hinterfragen kann, okay, ich tendiere immer dazu, wenig nachzudenken und erstmal auszuprobieren. Und dann zu überlegen, ist das gerade das richtige Verhalten in der Situation, in der ich mich befinde?
Okay, danke dir. Das ist übrigens schon ein sehr guter Ansatz zu der Frage, die ich gerne nochmal, und es liegt an mir, dass ich hier nochmal stelle. Okay, das bedeutet, es geht hier nicht um Ausgrenzung oder wir müssen jetzt hier mal ein faules Ei aussortieren, sondern dann sind wir in der Reflexion und in dem, was danach passiert. Das heißt, es passiert dann mit der Gruppe, mit den einzelnen Leuten und vielleicht mit der Führungskraft, dass im Grunde gemeinsam reflektiert wird, was ist passiert, warum ist das passiert und wie kann ich das in Zukunft in der Gruppe und für mich selber besser machen.
Genau. Und das ist dann auch wiederum ein Aspekt im Führungskräftecoaching, den man sich anschauen kann. Ich vertrete eher die Meinung, dass man als Führungskraft auch dafür verantwortlich ist, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem die Mitarbeitenden gut arbeiten können. Und dementsprechend auch auf die Stärken, auf die Schwächen beispielsweise der Mitarbeitenden Rücksicht nimmt und dementsprechend auch das Arbeitsumfeld schafft, was zu ihnen passt. Das ist natürlich in manchen Punkten limitiert und in der Regel sucht man sich die neuen Mitarbeitenden für ein Team danach aus, welche Fähigkeiten sie mitbringen, wie gut sie in das bestehende Umfeld passen. Man sollte aber trotzdem als Führungskraft immer wieder gucken, passt das Umfeld, was wir haben, zu den Mitarbeitenden, die wir in diesem Team haben. Und das ist dann auch ein Aspekt, den wir eben beispielsweise durch die erlebnispädagogische Arbeit rausfinden können, auch wenn wir es im Unternehmenskontext dann oft nicht so nennen, weil dann genau dieses Beispiel kommt, was du am Anfang erwähnt hast, dass man sich das vorstellt mit Spielen im Wald und nicht so ganz ernst nimmt im Unternehmenskontext. Und deswegen heißt es da meistens anders.
Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute jetzt möchten, dass ich folgende Frage stelle, weil es mich auch interessiert. Du sagtest, auf der einen Seite möchtest du deine gemeinnützige Arbeit mehr oder weniger mit Schul- und Bildungsträgern querfinanzieren, mit Unternehmern. Ich könnte mir vorstellen, dass das der ein oder andere, keine Ahnung, Schulleiter vielleicht zuguckt und denkt, was müssen wir denn so investieren für so einen Jonas, wenn er einmal kommt und was ist das, ein Vormittag vermutlich, durch alle Klassen einmal mit dem arbeitet. Und parallele, wenn ich jetzt Geschäftsführer bin und denke, ich glaube, das könnte mal eine gute Idee sein, dass wir mal sowas machen. Und dafür muss ich nicht in den Klettergarten. Und ich weiß, dass ich den Klettergarten negativ konnotiere. Hau doch mal, und ich weiß, es kommt wahrscheinlich auf mindestens 10 verschiedene Variablen. Aber was ist denn so der Kostenfaktor ungefähr, wenn ich sage, Herr Grünewald, kommen Sie mal vorbei, ich hätte hier mal eine Frage.
Genau, da muss ich noch sehen, wie sich das Ganze mit der Gemeinnützigkeit dann entwickelt. Mhm. Aktuell arbeite ich ja noch als Einzelunternehmen mit Schulen. Da habe ich mich an dem Tagessatz orientiert, den man auch auf Klassenfahrten beispielsweise hat. Da zahlen die Schulen insgesamt ungefähr 900 Euro für erlebnispädagogische Dienstleistungen für einen Tag Klassenfahrt. Ja. Und das breche ich dann entsprechend runter auf die Zeit, die ich mit der Schule arbeite. Kommt dann auch noch so ein bisschen drauf an, wie groß sind die Gruppen. Manchmal bietet es sich an, eher mit 2 oder 3 Betreuungspersonen zu arbeiten. Ja. Wenn wir jetzt ein Schulfest für eine ganze Jahrgangsstufe beispielsweise machen und die klassenübergreifend ein bisschen mischen wollen, dann würden wir mehrere Stationen machen und dafür brauchen wir dann natürlich auch mehrere Betreuungspersonen. Und eigentlich läuft es dann ähnlich im Unternehmenskontext, dass dann primär die Arbeitszeit, natürlich auch ein bisschen Anfahrtmaterial mit in Rechnung gestellt wird. Und da kann man sich an Tagessätzen orientieren, die im Unternehmenskontext beispielsweise auch für eine externe Dienstleistung in der Softwareentwicklung üblich sind.
So Leute, wisst ihr Bescheid? Könnte man durchaus mal investieren aus meiner Sicht. Herzlichen Dank. So, eine Frage, die ich auch stellen möchte. Was macht dir denn mehr Spaß? Oder kann man das gar nicht sagen und ist genau dieses 50-50 das Ding, weil es dir am meisten Spaß macht?
Genau. Also ich bin jemand, der sehr viel Abwechslung gerne hat und braucht und gerne in verschiedene Bereiche reingeht. Auch mit den verschiedenen Sportarten, so als Nebenjobs neben meinem Studium war ich Trainer in 5 verschiedenen Sportarten, was ich immer wieder mal so eingestreut habe. Macht mir am meisten Spaß, weil eben jede Gruppe auch so ein bisschen anders ist. Mit Kindern ist es dann oft ein bisschen spielerischer. Man geht nicht ganz so tief in die Reflexion rein und sorgt dann hauptsächlich dafür, eben für dieses Erlebnis, die Erinnerung, dass alle Spaß haben. Und wenn ich mit Erwachsenen arbeite, in der Reflexionsebene nochmal deutlich tiefer und gehen da tiefer rein. Deswegen ist es dann doch ein etwas anderes Arbeiten, auch wenn es die gleichen Voraussetzungen hat. Genau, wie du schon sagst, gerade dieser Wechsel macht mir dann sehr viel Spaß.
Verstehe. Bevor ich meine berüchtigte und gefürchtete Abschlussfrage stelle, kannst du schon mal drüber nachdenken. Du weißt ja nicht welche, wie du auch die ganze Zeit nicht wusstest, was ich dich frage. Möchte ich dennoch noch mal ganz kurz den Kreis schließen. Und ich weiß, Leute, ihr habt noch 1000 Fragen, die ich alle hätte stellen müssen. Alles mein Fehler. Ich bin sicher, Jonas hätte sie beantworten können. Aber ihr habt ja die Gelegenheit, ihn selber zu fragen. Also ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten wie immer an den entsprechenden Stellen. Du hast mich mitgenommen mit Space Counting als Auflockerung und Wachsein. Und jetzt weiß ich, dass ganz viele Leute zuhören, die in ihrem Unternehmenskontext auch immer wieder Zoom-Gespräche machen müssen, Zirkel moderieren müssen. Und ich habe für mich schon mal Space Counting. Damit kann man nämlich in so einem Breakout-Session tolle Sachen machen. Also finde ich gerade. Hast du noch so ein Ding so als Seitenaspekt, was die Leute mal sofort als Quick mitnehmen können?
Da vielleicht einfach noch eine andere Variante vom Space Counting. Man kann das nicht nur gegeneinander machen, sondern auch gleichzeitig miteinander. Dass eine Person langsam die Zahlen vormalt und die andere Person steht gegenüber und versucht, die Zahlen mit der Hand nachzufärben. Dabei merkt man dann, dass Menschen manche Zahlen anders malen. Also beispielsweise eine 4 kann man von unten anfangen, dann erst vertikal nach oben gehen, dann dieses Dreieck bauen und dann den Strich weitersetzen. Oder man fängt eine 4 an, indem man von oben ein großes L malt und danach diesen Strich nach unten reinsetzt.
Stimmt.
Und so können wir dann von da aus auch in die Reflexion gehen. Guck mal, je nachdem, welchen Standpunkt man hat, welche Perspektive man hat, welche Vorerfahrungen man hat, hat man vielleicht zu ein und derselben Sache, sei es eine Arbeitsanweisung, sei es ein einzelnes Wort, sei es eine Zahl wie eine 4 oder eine 9 oder was auch immer, irgendwie ein anderes Bild davon. Und dadurch entstehen dann manchmal Missverständnisse, weil man einfach eine andere Definition von einem bestimmten Wort zum Beispiel drin hat. Und so können wir von da auch schon in eine kleine Reflexion einleiten.
Sehr, sehr geil. Leute, das dürft ihr einfach mitnehmen und beim nächsten Mal in eurem Zoom-Raum machen. So, lieber Jonas, du hast Premiere heute. Ich stelle eine neue Frage, die ich noch keinem gestellt habe, als Abschlussfrage. Und zwar, hast du die Möglichkeit, entweder an einen beliebigen Zeitpunkt in die Zukunft zu reisen, an einen bestimmten Platz, wie zum Beispiel, keine Ahnung, den Super Bowl 2034, und da kannst du dir was angucken. Oder du kannst in einem beliebigen Zeitpunkt in die Vergangenheit reisen und dir dabei sein, wo du, keine Ahnung, Unabhängigkeitserklärung oder was auch immer. Was wählst du? Was guckst du dir an und warum?
Ich finde auf jeden Fall die Zukunft deutlich spannender als die Vergangenheit, weil das kann man alles nachschauen. Und je nachdem, wie lange es schon her ist, gibt es dazu auch eine Videodokumentation, die einen fast dabei sein lassen kann. Deswegen finde ich Zukunft deutlich spannender. Welcher Ort genau, weiß ich noch nicht, weil es teilweise sehr schwierig ist einzuschätzen, was in der Zukunft alles passiert und wie schnell Dinge passieren vor 20 Jahren.
Okay, welchen Anlass? Hast du vielleicht einen Anlass oder sowas, was du gerne...
Ich bin ja so ein bisschen SpaceX-Fan und fände es ganz spannend, ja, wenn die erste Rakete mit Menschen Richtung Mars aufbricht.
Okay, cool. Vielen, vielen Dank dafür. Schön, dass du da warst. Herzlichen Dank für das Interview. Ich fand's
danke
cool.
Dir, ich auch.
Bis bald.
Vielen Dank. Bis dann.
So, Leute. Für mich hat sich im Bereich Pädagogik und was so dahinter ist und faules Ei, High Performer und Pappnase und Arschkrampe eine Menge getan. Ich fand's mega spannend. Ich werde das mit dem Space Counten für mich auf jeden Fall nutzen. Und wenn du eine Idee hast, wen ich mal interviewen sollte und welches Thema ich nehmen sollte, dann schreib's mir in die Kommentare und vergiss auf keinen Fall, das hier zu kommentieren.